Ich habe vor 2-3 Wochen, sowas war es, ich glaube 3 Wochen, mal angefangen mit diesem Thema Leben nach Gottes Rhythmus, der Sabbat. Das war ja in der Allianz Gebetswoche das Thema dieses Jahr. Und ich möchte kurz ein bisschen einen Rückblick haben, dafür manche einfach auch nochmal als Erinnerung und für andere vielleicht das erste Mal so. 1. Mose 2, Vers 3, da heißt es, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte. Und da steht dieses Wort Schabbat. Von all seinen Werken, die Gott gemacht und geschaffen hatte. Jetzt soll es hier weitergehen. Der Schöpfungsruhetag, so möchte ich es jetzt einfach einmal nennen, der Abschluss der Schöpfung war, ist Gottes Angebot an alle Menschen auf dieser Welt. Einen Tag in der Woche einfach auch Ruhe zu halten. Jetzt sind wir schon bei Ruhe und Stille. Er segnete diesen Tag und er segnet damit auch alle, die diesen Tag einfach auch halten. Das ist einfach so. In Hoffnung für alle heißt dann in 2. Mose 16, das ist also nach dem Auszug, denkt daran, dass ich euch den 7. Tag als Ruhetag gegeben habe, darum versorge ich euch am 6. Tag mit der doppelten Menge Nahrung. Irgendwo hier auf diesem Weg muss das passiert sein. Das heißt, Gott hat dem Volk Israel vor den 10 Gebote schon den Sabbat gegeben. Wie gesagt, diese Zusage bekamen die Israeliter wahrscheinlich irgendwo auf dem Weg zum Sinai. Es waren insgesamt 3 Gedanken, die ich da hatte. Das eine, zur Ruhe kommen und stille zu sein, heißt für mich auch ein Stück weit anhalten und zurückschauen. Das heißt einfach diese Woche, was war, was gut war, was schwierig war, nochmal anschauen und dann an Gott abgeben und dort lassen. Und sich auch darüber freue, über all das, was gelungen ist. Und nicht dran rummache, an dem, was alles nichts war. Das ist für mich hier ein wichtiger Punkt da drin. Das andere war, für die, die da waren, das Kamel. Dieses vor Gott zur Ruhe kommen, dieses Wort Barak oder Barach, das die Beduinen zu ihren Kamelen sagen. Und in diesem Wort liegt auch Segen drin. Also in diesem Wort. Ich bringe euch irgendwann mal noch eine Zusammenfassung von der Predigt. Und dann das Dritte, was hier jetzt einfach auch drinsteckt, ist dieses, dass Gott zusagt, ich versorge dich, ich versorge euch. Und ich habe so gedacht, Mann, oh Mann, die Gegend hier, hier wo der Berg Horeb ist, ohne Manna, ohne Wachteln, ohne Wasser, hätte die keine Chance gehabt da drin. Das wäre einfach nicht gegangen. So, und heute möchte ich mit euch ein Stück weitergehen. Es geht um den Bundesschluss und dann auch um Gottes Treue. Und dann nehme ich euch wieder so ein bisschen in eine Reihenfolge mit rein, was damals so nacheinander passiert ist, weil ich denke, wir müssen das auch immer wieder mal hören. Wann ist was passiert? Weil ganz ehrlich, ums Alte Testament kümmern wir uns ja oft nicht so arg. Einfach mal so. Hier nochmal, das sind etwa 100 Kilometer allein von der Küste bis zum Berg Horeb. Und das ist eine ganz schöne Entfernung, weil man mit so vielen Menschen unterwegs ist. In 2. Mose 19, da wird berichtet, dass das Volk am Horeb ankam. In 2. Mose 20 kommt dann schon die 10 Gebote. Und in den 10 Gebote nimmt die Anweisung für den Sabbat ganz schön viel Raum ein. Das ist wieder so ein Punkt, wo man merkt, dass Gott dieser Tag einfach wichtig ist. Und da heißt es ab Vers 8, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Das heißt hier ganz einfach, alle sollen den Sabbat halten, auch die Angestellte, wenn man es mal so nehmen darf, und die Arbeitstiere und die Fremden. Das heißt, wir sollen das einfach auch alle ermöglichen, soweit es geht, Klar, wer im Krankenhaus arbeitet, weiß es. Es geht nicht immer so. Aber es ist wichtig, dass man dafür dann an anderer Stelle sich einfach auch einen Ruhetag nimmt. Anschließend ab Kapitel 21 bis 23, nach den 10 Gebote gab Gott Mose noch verschiedene andere Vorschriften. Und dann in 2. Mose 24, da kommt dann der Bundesschluss. Das heißt, Gott schließt mit seinem Volk einen Bund. Und da heißt es, da schrieb Mose alle Worte des Herrn nieder und machte sich früh am Morgen auf und baute einen Altar unten am Berg und 12 Steinmale nach den 12 Stämmen Israels und sandte junge Männer der Israeliten hin, dass sie darauf dem Herrn Brandopfer opferten und Dankopfer von jungen Stieren. Und Mose nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und das Volk, sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun und darauf hören. Und jetzt kommt, da nahm Mose das Blut und besprengte das Volk damit und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund all dieser Worte. Das heißt, dieser Bund wurde mit Blut besiegelt. Gibt ja bei den Kindern Blutsbrüderschaft, gell? So. Aber das hier ist im Großen, und zwar Gott mit seinem ganzen Volk. Bis dahin hatte Gott 2 Bündnisse geschlossen mit den Menschen. Das eine, ist klar, ist der Bund mit Noah. Und das Zeichen dafür ist der Regenbogen. Und die Zusage, dass es nie wieder solch eine Katastrophe, weltweite Katastrophe geben wird. Das ist Gottes Zusage. Und die zweite Zusage oder der zweite Bund war mit Abraham. Hier auch ein Zeichen, das Zeichen der Beschneidung. Und die Zusage, dass sie ein großes Volk werde und dieses Land bekommen werde. Bei jedem Bund hat Gott ein Zeichen gegeben und dann auch ein Versprechen. Beim einen, dass diese Flut nie mehr in diesem Ausmaß kommen wird und dass Gott dann dieses Volk, das aus Abraham ein Volk entstehen wird, ein ganz großes. Und es ist interessant, die Juden, die praktizieren diese Beschneidung ja bis heute. Am 8. Tag wird der Bube beschnitten. Und das heißt, mit jeder Beschneidung erinnern die sich dran, dass Gott mit ihnen diesen Bund geschlossen hat. Und dass er ihnen zusagt, dass er ihnen dieses Land gegeben hat und sie haben es ja wieder. Das ist ein Zeichen der Treue Gottes. Und dass er zu diesem Volk steht. Mit jeder Beschneidung. So, und jetzt gab Gott dem Volk Israel hier am Sinai auch einen Bund. Einen Bund mit dem ganzen Volk. Das heißt, aus befreiten Sklaven sollte ein Volk werden. Mit Leuten, mit denen man nicht viel anfangen konnte. Ich sage es jetzt einfach mal so. Es waren einfach nur Sklaven. Mit denen konnte man auch nicht groß angeben und sagen, guck mal, was ich für tolle Leute habe. Das war nicht der Fall. Sie hatten eigentlich auch nicht viel. Sie waren in der Wüste. Und ganz ehrlich, arg dankbar waren sie auch nicht, oder? Wenn man da reinschaut, was da immer wieder war. Aber hier steckt drin, dass Gott dieses Volk liebt. Und dass er sagt, ihr seid mein Volk. Wir kommen gleich noch zu den Zeichen. Und ich habe gedacht, wie oft war das schon, dass Menschen dieses Volk vernichten wollten. Immer und immer wieder. Auf verschiedenste Art und Weise. Aber das schafft niemand. Das gelingt keinem. weil dieser lebendige Gott zu diesem Volk steht, so wie sie sind, mit alle Fehler, mit alle Stärke, mit allem, was sie können, aber auch mit dem, was alles nicht so gut ist. Danach, nur ganz kurz, gab Gott Mose Anweisungen für den Bau der Stiftshütte. Für ganz kurze Anweisungen erstmal für die Altäre und für die Priester und für die Kunsthandwerker. Und dann geht es weiter im Kapitel 31. Und da heißt es dann, und der Herr redete mit Mose und sprach. Und jetzt kommen diese Zeichen und die Zusage Gottes. Sage den Israeliten, haltet meine Sabbate, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet den Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Bei Vers 14, da fehlt noch was, das kommt nachher. Und Vers 15, da ist es auch so ähnlich, da kommt nachher noch was. Und da heißt es, 6 Tage soll man arbeiten, aber am 7. Tag ist Sabbat, ein heiliger Ruhetag. Diese Zusage wartet, bevor Mose diese Steintafeln bekommen hat. Und da geht es nochmal weiter. Darum sollen die Israeliten, stimmt das, ja, den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Israeliten. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. ruhte er und erquickte sich. Und als der Herr mit Mose zu Ende geredet hatte auf dem Berg Sinai, gab er ihm die beiden Tafeln des Gesetzes. Die waren aus Stein und beschrieben mit dem Finger Gottes. Als ich mir das so durchgelesen habe und dann geschaut habe, was im Kapitel 32 kommt, bin ich erschrocken. Ein ganz, ganz krasser Gegensatz. Wisst ihr, was im Kapitel 32 kommt? Das goldene Kalb. Ich finde es krass ohne Ende. Ja? Da redet Gott mit Mose über einen Bund, wo er ihnen ein Zeichen gibt, wo er sagt, hey, das ist ein ewiger Bund und was machen die da unten? Die sammeln schon alles Mögliche, um da so ein goldenes Kalb zu machen und nachher drum herum zu hopfen und das Ding anzubeten und sagen, ah, das ist unser Gott. Ich habe gedacht, wie hält Gott das aus? Wie hält dieser lebendige Gott, der so heilig ist, so groß ist, wie hält er diese Spannung aus? Er bietet diesem Volk an und sagt, hey Leute, ich mache einen ewigen Bund mit euch. Nie. Nie kann euch irgendjemand vernichten. Und die fangen da unten schon an. Und ich habe den Kind. Wie hält Gott sowas aus? Und er gibt ihnen den Sabbat als Zeichen für diesen Bund. Und er sagt, ihr seid für immer mein Volk. Das heißt, der Sabbat ist für Juden nicht nur ein Ruhetag, sondern der Sabbat ist ein Bundeszeichen. Ein Bundeszeichen zwischen Gott und ihnen. Ein ewiges Zeichen. Von Generation zu Generation soll dieser Bund, soll es weitergegeben werden. Ich denke, das ist so ähnlich. Und wer ist schon alles verheiratet hier und trägt einen Ehering? Habt ihr ihn dran? Ja? Rumhänger? So was. Dieser Bund, dieses Zeichen, sag ich jetzt mal, der Sabbat. Man könnte es fast so vergleichen mit, der Sabbat ist der Ehering zwischen Gott und seinem Volk. So dieses nach außen hin. Ich habe was, das, da kann ich mich dran halten. Und für uns heute, wir haben ja auch so ein Zeichen, gell? Dahinter hängt das Kreuz. Das kann ich sogar in Kleinformat in die Hand nehmen und kann mich dran festhalten und mich dran erinnern. Da hat Gott den Bund geschlossen mit uns, dass Jesus mir alles vergibt. Dieser Tag soll den Tag der Beziehung sein. Beziehung zwischen Menschen, dass ich Familie pflegen kann, Freunde und die Beziehung zu Gott. Und aus diesen Gründen feiern messianische Juden heute immer noch den Sabbat. Weil sie sagen, wir gehören zu den Juden, wir sind Juden. Und weil Gott uns diesen Sabbat gegeben hat, deswegen halten wir ihn auch. Ganz ehrlich, mir war das nicht so bewusst, dass der Sabbat für Juden so wichtig ist. Dass er mehr ist als eben ein Ruhetag. Sondern dass jeder Sabbat sich daran erinnert, an die Zusage, die Gott ihnen gegeben hat für alle Zeiten. Und wenn man das bedenkt, dann ist es irgendwo auch verständlich, dass damals zur Zeit Jesu man so viel Wert auf den Sabbat gelegt hat und man darüber diskutiert hat, da kommen wir anders mal noch dazu, was man tun darf oder wie eng man sein muss und wie weit man sein darf. Und der eine hat es enger gesehen und der andere hat es weiter gesehen. Und Jesus war der Sabbat genauso wichtig, weil er sagt, hey, wir sind nicht geschaffen für den Sabbat, sondern der Sabbat ist ein Geschenk an uns. Und die Juden feiern ihn immer noch als ein Geschenk Gottes an sie. Er ist ein Geschenk und den wollen sie unter alle Umstände schützen. Ich war noch nie in Israel, aber ich weiß, am Sabbat sind zum großen Teil die Gehwege hochklappt. Das heißt, wenn man essen gehen will, muss man zu Christen gehen oder zu Moslems. Weil sonst gibt's nichts. Da ist tote Hose. Warum? Weil sie den Sabbat halten. Was ist bei uns am Sonntag alles los? Einfach mal so, was treiben wir da alles? So, jetzt zu diesen Verse, die ich da ausgelassen habe. Da heißt es, denn wer eine Arbeit am Sabbat tut, jetzt das ist heavy ohne Ende, der soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Vers 15 dann, wer eine Arbeit tut am Sabbat, soll des Todes sterben. Warum solche harte Androhungen? Also ich habe in der Bibel nur eine Stelle gefunden, wo tatsächlich mal jemand gesteinigt wurde da dafür. Sonst habe ich nichts gefunden. Warum diese harte Androhungen? Es ist meine Meinung. Ich glaube, es ging Gott darum, einfach diesen Tag zu schützen. Für alle Zeit. Es ist unser Bundeszeichen. Es ist unser Ehering. Und den lasse ich mir nicht wegnehmen. Sie solltet nie drauf kommen, diesen Tag abzuschaffen. Und doch zeigt, Gott wollte damals dann auch, als sie dann die Stiftshütte gebaut haben, dass sie nicht am Sabbat arbeiten. Kann man ja fromm begründen, gell? Und wir Menschen finden für vieles Begründungen und auch fromme Begründungen, da sind wir ja gut drin, gell? Da zieht man dann die Stelle her oder die Stelle her und so, wir sind da sehr kreativ drin. Aber Gott sagt, nein, am Sabbat wird nicht gearbeitet, auch nicht an der Stiftshütte. Es ging ihm hier nicht um kleine Taten, sondern ich habe das so gelesen, es ging ihm um dieses Thema Auflehnung gegen Gott. Da habe ich jetzt so einen Einschub dazu, weil ich das einfach mal wo reinbringen wollte. Kurzer Aufschub, Einschub zu dem Thema Auflehnung. Für Gott war, wenn das Volk den Sabbat nicht hält, es ist Auflehnung gegen ihn. Er hat ihnen so viel gegeben und wenn die dann so, ja, da rebelliert es doch auch bei Gott, oder? Auflehnung kann man jemand gegenüber kann man verschieden zeigen. Durch eine erhobene Faust oder auch durch Ignorieren, passiv erhört. Könnte, glaube ich, auch in Ehe vorkommen, dass man das Auflehnung gibt gegeneinander. Man hockt der eine da und will schwätzen und der andere hockt da und guckt so weg. Super, oder? Ja? Ihr merkt, es bedarf manches Mal gar nicht viel, dass ich das zeige, was ich denke. In späteren Jahren geschah es immer wieder, dass dieses Volk den Sabbat nicht hielt. Sie sind vielleicht reingerutscht, so Stück für Stück, aber für Gott hat diese Handlungsweise immer gezeigt, so ein Stück weit passive Ablehnung oder Auflehnung. Stück für Stück rutscht man rein. Vielleicht habt ihr das in eurem Leben schon an der einen oder anderen Stelle entdeckt. Es sind so kleine Schritte, die da passieren können. Und auf einmal steht man an einem Punkt, wo man denkt, da habe ich nie hinwollen. Aber das sind vorher so kleine Bausteine. Schaut mal, Nehemia, das heißt nach der babylonischen Gefangenschaft. Da müsst ihr mal so ein paar Stellen lesen. So Nehemia 13 ist eine, zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide einbrachte und auf Esel lud und auch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte am Sabbat. Das hat dem damals hier den Magen rumgedreht, als er das entdeckt hat, was da alles passiert ist. Und er hat sie dann dort dafür auch zur Rede gestellt und sagt, Leute, das kann es doch nicht sein. Wegen solche Sachen sind wir in Gefangenschaft gekommen und jetzt tut ihr noch Schlimmeres? Und trotzdem blieb Gott treu. Das war für Nehemia war dieses am Sabbat, dieses Arbeit, das war ein No-Go. Das ging also da darf man das Wort absolut mal nehmen. Für Nehemia ging es absolut nicht, dass man diese Dinge getan hat. Jetzt gehe ich mit euch einen Schritt weiter. Und doch finden wir auch aktive Ablehnung Gottes mit erhobener Hand. Hans-Jörg Bräumer schreibt in seiner Auslegung zu 2. Mose, nur auf eine Art der Verschuldung gegen Gott gibt es keine Vergebung. Es ist die Schuld begangen mit erhobener Hand gegen Gott. Die Geste der erhobenen Hand ist der Ausdruck der Anmaßung eines unverfrorenen Sünders, der gleichzeitig Gott gegenüber seine ganze Verachtung zum Ausdruck bringt. Das ist heftig ohne Ende. Das heißt, wenn der Mensch seine Hand gegen Gott, seine Faust gegen Gott erhebt, das ist Anmaßung. Und dann schreibt er weiter, diese Art, sich gegen Gott und sein Gebot stellend, für die es keine Vergebung gibt, heißt im Neuen Testament, Sünde wider den Heiligen Geist. Jetzt lese ich euch noch aus Neue Genfer Übersetzung vor, als man den Tod Jesu wollte. Und da kommt es zum Ausdruck. Und was soll ich mit Jesus tun, von dem es heißt, er sei der Messias, wollte Pilatus wissen. Ans Kreuz mit ihm, riefen sie alle, die da waren, nicht das ganze Volk. Was für ein Verbrechen hat er denn begangen, fragte Pilatus, doch sie schrien nur noch lauter. Ans Kreuz mit ihm! Pilatus sah, dass er nichts erreichte. Im Gegenteil, der Tumult wurde immer schlimmer. Er ließ sich Wasser bringen, wusch sich vor den Augen der Menge die Hände und sagte, ich bin unschuldig an dem Tod dieses Mannes. Was jetzt geschieht, ist eure Sache. Und jetzt kommt dieser heftige Satz. Da rief das ganze Volk, die Schuld an seinem Tod soll uns und unseren Kindern angerechnet werden. Und das ist das, wo andere Ausleger, Ausschreiber hier an dieser Stelle gesagt, die Sünde wider den Heiligen Geist. Weil man offene Auflehnung mit erhobener Hand gegen Gott, man hat sich gegen Gott gestellt, man hat den Sohn Gottes hier ausgeliefert. Obwohl Gott wusste, dass das passieren würde, er wusste es ja im Vorfeld, aber es ist so, dass er sagt, wer so gegen mich geht, diese Sünde, nur diese Sünde, die wird ihm nicht vergeben. Für mich heißt es nicht, dass jemand damit auch verloren ist. Aber es ist diese Sünde, die nicht vergeben wird. Das heißt für mich aber auch, Sünde wider den Heiligen Geist, da kann ich nicht einfach reinrutschen, das kann nicht einfach nebenher passieren. Es ist ein ganz offenes Aufstehen gegen Gott. Und das ist hier an dieser Stelle massiv ohne Ende. Schaut, und trotzdem bleibt die Treue Gottes. Trotzdem, dass sein Volk damals so mit ihm und seinem Sohn umgegangen ist. Zurück zum Bund Israel und diesem ewigen Zeichen des Sabbats. Die Juden hatten eine Stiftshütte. Die Juden hatten damals zur Zeit Jesu einen Tempel. Und was gibt's noch? Nichts mehr. Weder eine Stiftshütte gibt es noch einen Tempel. Sie haben nichts mehr. Und dann ist die Frage, ja, was bleibt denn? Der Sabbat als geistliches Haus. Und er steht höher als jedes Gebäude. Sie haben auch noch ihre Feste, aber man kann keine Opfer mehr darbringen, weil es den Tempel nicht mehr gibt. Es hat sich viel verändert. Beides gibt es nicht mehr. Und der Sabbat ist jetzt das Wesentliche im Glauben der Juden. Mit der Feste dann in Verbindung. Und von daher wird da auch so viel Wert drauf gelegt, dass der gehalten wird. Und deswegen wäre er am Sonntag Gehweg noch hochklappt. Deswegen vielleicht auch, weil sie wissen, mir rutscht so rein. Vielleicht deswegen auch diese strenge Vorschriften, weil sie sich selber kennen und der Jude kann über sich selber lachen und sagt, hey, wir sind, ja. Und dann sagt sie, nee, und damit uns das nicht wieder passiert, so kann ich es verstehen, gibt es deswegen diese harte Grenze heute, vieles tun, was man nicht tun darf, einfach daraus. So. In Israel sehen wir die Treue Gottes. Gott hat sein Volk nie verlassen, obwohl sie untreu waren. Und wie oft wollte man dieses Volk vernichten? Das sind Gedanken, jetzt sind sie mir heute Morgen im Bett gekommen, ist manchmal ganz sinnvoll. Einmal im Mittelalter war es ja ganz massiv, dass man Juden verfolgt hat. Jetzt kommen wir in unsere Vergangenheit, der Zweite Weltkrieg. Das Dritte Reich, angezettelt durch eine Person. Kommen euch gerade Parallele dazu? Was jetzt gerade läuft? Angezettelt durch eine Person. Es gab Kriege gegen Israel. Und ich bin heute Morgen dann so erschrocken, unser Volk, das so heftig gegen die Juden vorgegangen ist, erlebte keine Rache Gottes. Ich habe den, geht es noch? Kann Gott so sein? Es ist einfach nur Gnade. Für mich ist es Gnade Gottes, dass es unser Volk heute so einfach gibt. dass Gott uns, unserem Volk, Neuanfänge geschenkt hat. Und innerhalb von kurzer Zeit war aus dem zerstörten Deutschland wieder ein Land geworden, wo man gut wohnen konnte, innerhalb von kurzer Zeit. Und dann sind mir noch zwei Dinge gekommen heute Morgen. Meine Großmutter hat zwei Kriege erlebt. Meine Eltern sind 1929 und 1930 geboren geworden. Das heißt, als die Teenager waren, war das Ende vom Krieg. Das heißt, du hättest in deinem Leben nichts anderes erlebt als eine Katastrophe nach der anderen. Merkt ihr, wie gut es uns geht? Trotz allem. Jede Regierung bei uns in unserem Land hat Katastrophe erlebt. Manche kennen das nicht mehr, aber 1972 Olympiade in München. Diese Terroranschläge, man konnte doch damals mit Terroranschlägen nicht umgehen, oder? RAF, diese Entführungen. Was war denn damals alle? Tschernobyl, da war ich in Liebenzell. Klar, jede Regierung macht Fehler. Aber man wusste ja nie, was da draus wird. Keiner hatte doch das in der Hand, keiner wusste doch. Und ganz ehrlich, 89, als die Grenze aufging, keiner wusste, was der Russ machen wird. Auch wenn unsere Regierungen Fehler machen und die sind Menschen wie mir, können wir dankbar sein. So. Jetzt nach 75 Jahren wieder Krieg in Europa. Angezettelt durch eine Person. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Dahinter steht, wir wissen es nicht, Chinesen vielleicht auch, Nordkorea, wir wissen es nicht. So, und jetzt kommt das eine, lass uns dankbar sein. Wir sind inzwischen ein Volk, das helfen kann. Hey, das ist Gnade Gottes. Wir sind ein Volk, das andere zur Seite stehen kann. Das hat Gott uns auch geschenkt. Auch wenn die Benzinpreise jetzt ins Unermessliche steigen. Und ich erschrecke darüber, was ich auf einmal zahlen muss. Lasst uns beten für dieses russische Volk, dass sie erkennen, was mit ihnen gemacht wird. Und dass sie sich wehren. Viele sehen es, dass wenn man das Wort Krieg benutzt, man unter Umständen ins Gefängnis wandert, vielleicht vor 15 Jahren. Ist heftig, oder? Aber es gibt viele Gegenden, wo die westlichen Informationen nicht hinkommen. Die wissen nur das, was über das von ihrem Land kommt. Lasst uns dafür beten, dass Russland sich wehrt, sage ich jetzt mal, die Leute sich wehren. Lasst uns dafür beten, dass die Regierungen in Europa gut damit umgehen können. Es sind jetzt nur ein paar Tage. Meine Eltern haben bis zu ihrem Teenageralter nichts anderes erlebt. Corona, eine relativ kurze Zeit, trotz allem. Und es wird immer wieder was geben. Leute, es wird sich nicht ändern. Man hat schon vor ein paar hundert Jahren gedacht, es ist Ende der Endzeit. Wir können es wieder denken. So, jetzt der Schluss. An Israel sehen wir die Treue Gottes. Gott wird seinen Bund immer halten und jeder Sabbat und jeder Sonntag erinnern uns an diese Treue. Jeder Sonntag, heute, das erinnert uns daran, Gott ist treu. Unsere Gegenwart und unsere Zukunft liegt nicht in der Hand von Politikern. Letztlich liegt sie in der Hand Gottes. Und was wir tun können, ist wirklich für diese Menschen Gott bitten, dass er ihnen hilft. Bei allem Chaos in dieser Welt ist er der einzig Beständige. Dankt ihm dafür. Und jetzt habe ich euch noch einen Vers zum Schluss aus Psalm 27. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Klar, macht vieles uns jetzt Angst. Aber lasst uns nicht dort drauf gucken, nur dort drauf gucken, sondern lasst uns auf unseren Gott schauen. An ihm festhalten und wissen, mein Leben, egal was kommt, mein Leben liegt in der Hand Gottes. Ich bin sein Kind. Lasst uns daran festhalten. Amen.